SWR 2 Tandem
mit Martin Gramlich, herzlich willkommen. Ich bin heute extra mal zu Fuß von zu Hause hier ins Studio gegangen. Ist nicht so weit, ungefähr 5 Kilometer, knappe Stunde, also geht ein bisschen berghoch, bergrunter. Ganz schöne Strecke durch den Wald und ab und zu mache ich das ganz gerne. Heute war das eigentlich ein Muss, denn unsere Sendung heute dreht sich ums Wandern, auch wenn es da um ganz andere Dimensionen, um ganz andere Strecken geht als die läppischen paar Kilometer, die ich jetzt gelaufen bin. Denn zu Gast ist heute Christine Thürmer. Sie ist die meistgewanderte Frau der Welt. Das schreibt sie selbst auf ihrer Homepage. Mehr als 50.000 Kilometer hat sie bei Wanderungen schon hinter sich gebracht. In Europa, den USA, in Australien. Selbst jetzt unter Corona-Bedingungen ist sie gewandert durch Italien. Und wenn sie nicht wandert, dann schreibt sie Bücher über ihre Erlebnisse und gibt darin auch Tipps, wie man es zum Beispiel schafft, mit nicht viel mehr als 5 Kilo auf dem Rücken alles Nötige bei sich zu tragen. Frau Thürmer, grüße Sie.
Hallo.
Frau Thürmer, was ist die schönste Situation am Langstreckenwandern?
Ach, da gibt es keine die schönste, sondern eigentlich ist es immer schön. Das Schöne ist, dass ich mich eigentlich jeden Abend in meinem Zelt auf meiner Isomatte ausstrecke und denke, boah, was war das für ein toller Tag. Und das habe ich wirklich fast jeden Tag, außer es ist mal wirklich ganz schlimmes Regenwetter. Aber ansonsten habe ich dieses Glücksgefühl wirklich jeden Tag.
Also das ist tatsächlich beneidenswert. Regenwetter hatten Sie jetzt schon angesprochen. Was ist denn der unschönste oder der nervigste Aspekt am Langstreckenwandern?
Ist erstaunlicherweise nicht das Wetter, sondern, weil Sie vielleicht ein bisschen staunen, ich sage das immer ganz plakativ, das Schlimmste, das ist das Leben im Dreck. Weil alles, was ich ja mache, findet auf dem Erdboden statt. Ne? Also ich schlafe auf dem Erdboden in meinem Zelt, ich koche da, ich wasche mich da und egal wie der Erdboden beschaffen ist, nach ein paar Tagen sind sie einfach von oben bis unten eingestaubt. Besonders schlimm ist das, wenn es heiß ist, dann ist man mit so einer Schicht aus Schweiß, Mückenschutzmittel, Sonnencreme und Dreck regelrecht paniert. Das kann man dann wunderbar abreiben. Und gegen diese Problematik wird man auch nie immun. Also das ist immer nervig, also egal wie lange ich unterwegs bin.
Mehr als 50.000 Kilometer hat sie in den letzten Jahren erwandert. Selbst jetzt in der Corona-Zeit war sie unterwegs, vergangenen Juli bis November, da ist sie 2.500 Kilometer durch Italien gewandert, von Norden in den Süden. Sentiero Italia heißt der Fernwanderweg. Frau Thürmer, wenn ich es recht verstehe, war das eigentlich so eine Corona-geschuldete Notlösung, oder?
So ist es. Also ich war im Februar bereits in Italien, also direkt vor der Corona-Zeit und wollte da so schnell eigentlich jetzt nicht wieder hin. Also nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich wollte jetzt mal in ein anderes Land. Ja, und dann kam hier Corona dazwischen und alle Länder gingen in Lockdown. Und es wurde immer, ging immer mehr Richtung Sommer und ich dachte, um Gottes Willen, wo kann ich denn überhaupt noch hin? Ich sah mich schon zum 5. Mal durch Schweden laufen und habe also verschiedene Varianten durchprobiert und hatte irgendwie so gedacht, naja, Skandinavien, da komme ich vielleicht am ehesten, hatte das wunderbar vorbereitet, aber die Länder machten und machten nicht auf. Und dann kam Italien, ab dem 3. Juni haben die wieder die Tore für Touristen geöffnet, dachte ich kurz entschlossen, okay, dann mache ich das jetzt einfach. Und so kam es dann auch und ich habe wirklich wahnsinnig Glück gehabt. Ich bin dann in Deutschland losgewandert und dann eben bis in die Stiefelspitze Italiens und hatte eigentlich keine großen Corona-Einschränkungen, außer dass ich halt in den Städten mit Maske rumlaufen musste. Also ich hatte wahnsinnig Glück mit der Wahl dieses Landes.
Es klang auch so, wie wenn Ihnen dann die Tour, wenn Sie das, der Weg eigentlich ganz toll gewesen wäre, obwohl Sie geschrieben haben, wer den Weg nimmt, sollte manchmal bestenfalls eine Machete mitbringen. Also ein bisschen vernachlässigter Fernwanderweg.
Ja, was heißt vernachlässigt? Eher anders, und den ging es noch gar nicht so lange. Der Sentiero Italia ist insgesamt 7.000 Kilometer lang. Der zieht sich wirklich durch den ganzen Alpenbogen und dann durch den ganzen Apennin bis nach Sizilien und sogar über Sardinien. Und das ist eigentlich ein Projekt, das hat sich der italienische Alpenverein schon in den 90er Jahren vorgenommen. Bloß das ist nie richtig zu Ende gemacht worden, der Weg ist nie richtig komplett markiert worden und geriet da wieder total in Vergessenheit. Und ich war schon ganz abgeschreckt, es gab ganz wenige Reiseberichte und die hörten sich alle ganz furchtbar an. Aber ich hatte wirklich das perfekte Timing, weil der italienische Alpenverein hat sich seit 2018 diese Wiederbelebung wieder auf die Fahnen geschrieben und hat in den letzten 2 Jahren da Markierungen erneuert, neue Wegstrecken da erstellt. Also ich habe den zu 95% schon markiert vorgefunden. Allerdings hatte ich oft den Eindruck, dass der Wege war, der das vor 2 Jahren markiert hat, der letzte war, der über diesen Weg durchgekommen ist. Also so zugewuchert war das teilweise, dass ich mir so eine Machete oder eine Gartenschere gewünscht hätte, um mir so die Brombeersträucher da wegzuschneiden. Also es war schon teilweise sehr abenteuerlich.
Okay, also in keinem Fall überlaufen. Das ist ja in Corona-Zeiten vielleicht auch gar nicht so schlecht. Auf Ihren Touren, da sind Sie in der Regel alleine unterwegs und Sie sind auch in der Regel jetzt nicht in festen Unterkünften, sondern Sie laufen mit dem Zelt.
Genau. Also das ist, muss man sich vorstellen, wie so im Alten Testament, da heißt es ja auch so schön, 6 Tage sollst du arbeiten, am siebten Tage sollst du ruhen. So ist es beim Langstreckenwandern auch. Also ich laufe in der Regel oder schlafe 6 Tage die Woche im Zelt und einmal gibt es einen Ruhetag. Mhm. Und den macht man schon aus logistischen Gründen in der Stadt, weil wenn man immer nur so Tütenfutter bekommt unterwegs, dann will man mal was Schönes essen, mal duschen, mal ein bisschen Kultur tanken. Das heißt, ich bin dann einmal die Woche in der Stadt, in der Regel im Hotel oder in der Pension.
Okay. Und im Zelt, das ist jetzt vermutlich eine Frage, die Sie oft zu hören kriegen, im Zelt unterwegs, draußen in der Natur, keine Angst so allein, auch nicht vor Tieren?
Überhaupt nicht. Also ich schlafe im Zelt wirklich viel, viel, viel besser als in der Stadt. Weil Angst muss man da tatsächlich nicht haben, weil es weiß ja niemand, wo ich bin. Also ich schlag mich immer so ein bisschen in die Büsche, leg mich da so versteckt in den Wald. Und wenn mich jemand zufällig entdecken sollte, hat in der Regel mehr Angst vor mir als ich vor ihm. Denn wer liegt denn schon nachts im Zelt? Ne? Also wer zeltet? Das muss ja ein ganz schlimmer Mensch sein. Ja. So, und wilde Tiere gibt es in Europa ja nicht, die einem gefährlich werden können. Also oft werde ich immer auf Wildschweine angesprochen, aber die sind völlig harmlos, die sind einfach nur kurzsichtig. Mhm. Es ist mir schon öfters passiert, dass die wirklich über meine Zeltschnüre drüber gestolpert sind, die sehen mich einfach nicht. Ne? Die wuseln da rum und suchen am Erdboden nach was Fressbarem und wenn da meine Zeltschnur im Weg ist, dann wird da halt mal drüber gestolpert. Aber die haben null Interesse an mir. Also wenn ich die so höre, denke ich, oh Gott, nicht schon wieder, zieh mir die Ohrenstöpsel in die Ohren und drehe mich wieder um und denke, ja, die werden schon weiterziehen.
Okay. Eine Woche unterwegs mit dem Zelt, dabei reisen Sie mit ziemlich leichtem, mit erstaunlich leichtem Gepäck und zwar mit, Sie listen das auch ganz genau auf, mit etwas mehr als 5,5 Kilo auf dem Rücken. Das ist ja irre. Also wie viel Vorarbeit hat er oder wie lange haben Sie daran gearbeitet, bis die Ausrüstung so leicht war?
Also meine allererste Langstreckenwanderung, die habe ich im Jahr 2004 gemacht. Da bin ich pünktlich zu Weihnachten 2003 gekündigt worden und hatte dann gut drei Monate Zeit, mich vorzubereiten auf meine erste Langstreckenwanderung. Die war damals gut 4000 Kilometer. Und ich habe diese 3 Monate habe ich dadurch genutzt. Auf gar keinen Fall bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe überhaupt nicht körperlich trainiert, sondern habe meine Vorbereitung hat ausschließlich am Schreibtisch am Computer stattgefunden, weil ich eben meine Ausrüstung optimiert habe. Und ich habe ganz viel Berichte über Ausrüstung gelesen und was man jetzt wo kauft und worauf man achten soll. Und bin dann tatsächlich schon bei meiner allerersten Wanderung mit diesen gut 5 Kilo gestartet. Aber das hat auch dann damals 3 Monate gedauert. Gut investierte Zeit, also allzu viel hat sich an meiner Ausrüstung seitdem nicht geändert. Das Prinzip ist immer das gleiche geblieben.
Und Sie also optimieren immer weiter oder haben wirklich bis ins i-Tüpfelchen optimiert? Da werden sogar Etiketten rausgeschnitten aus den Klamotten.
Genau, und die Zahnbürste wird auch abgesägt und also wirklich alles auf Gewicht. Also alles versucht man Multi-Use zu haben, dass also Sachen mehrere Verwendungen haben und wirklich alles, was unnütz ist, einfach weg. Und das ist wirklich ein Prozess, da muss man schon ein paar Wochen ansetzen, aber wenn man einmal das durch hat, dann hat man halt seine Ausrüstung und kommt damit gut klar.
Okay, wie machen Sie es mit der Verpflegung? Also Sie haben gesagt, einmal in der Woche in der Stadt, aber langt das dann tatsächlich? Sie nehmen für eine Woche mit, da muss man dann auch schleppen oder wie versorgen Sie sich da?
Also man denkt immer so, wenn man so Outdoor-Läden geht, da gibt's ja so gefriergetrocknete Astronautennahrung und sowas, ne? Oder spezielle Proteinriegel. Also das ist genau das, was ich nie esse. Aus 2 Gründen. A, das wäre viel zu teuer. Ich bin ja monatelang unterwegs. Und B, das ist eigentlich viel wichtiger, unterwegs muss ich manchmal an Tankstellen einkaufen oder winzigen Tante-Emma-Läden irgendwo auf dem Land. Da gibt's also alles Mögliche, aber ganz bestimmt keine gefriergetrocknete Astronautennahrung. Das heißt, ich esse halt das, was es unterwegs immer gibt. Im Idealfall ist das halt, dass es so einen Supermarkt gibt, wie hier in Deutschland auch. Und das kennt man ja hier aus den deutschen Läden. Da gibt es ja so Tütengerichte, ist immer dasselbe Prinzip. 1/2 Liter Wasser heiß machen, dann kommen da irgendwelche Nudeln oder Pasta oder Linseneintopf rein und 5 Minuten kochen und dann isst man das. Und diese Sachen, die gibt es ja auch hier in Deutschland für so um die 1,50 unter 2 Euro. Das esse ich normalerweise. Das gibt sozusagen ein bisschen Salz und Mineralien. Und die Kalorien kommen über 400 Gramm Snacks. Das ist meistens Schokolade oder Nüsse. Aha. Böse Zungen behaupten ja, der wahre Grund, warum ich Langstreckenwanderin geworden bin, liegt darin, dass ich am Tag ungestraft 4 Tafeln Schokolade essen kann. Und damit es auch ein paar Ballaststoffe gibt, gibt es zum Frühstück 1/2 Pfund Müsli. Das ist im Prinzip so meine Ernährung unterwegs. Aber es hat mir bisher nichts geschadet. Also ich bin pumperlgesund und freue mich des Lebens. Also keine Mangelernährung bisher.
Okay, wie machen Sie mit dem Wasser?
Naja, Wasser gibt es ja unterwegs entweder Bächen, Quellen, Brunnen oder halt, wenn man in der Stadt ist, ist ja mein Geheimtipp, wo gibt es in Zivilisationsnähe immer Wasser, nämlich auf Friedhöfen. Da gibt es natürlich immer Wasser für die Grabpflege, ne? Und wenn alle Stricke reißen, steuere ich einen Friedhof an und da kann ich dann Wasser zapfen oder man fragt halt an dem Haus, ob man mal kurz Wasser bekommen kann. Aber das bedarf einer gewissen Vorausplanung, aber Wasserquellen sind ja oft in den Landkarten eingezeichnet. Also mit gewisser Übung ist das kein Problem. Ich bin ja hier in Europa nicht in der Wüste unterwegs, ne?
Zu Gast ist Christine Türmer, Langstreckenwanderin. Seit Jahren wandert sie durch die Welt und berichtet darüber auf einem interessanten Internetblog. Christine on the Big Trip heißt er. Und sie hat auch 3 Bücher geschrieben, zuletzt erschienen Weite Wege wandern. So eine Mischung aus Erlebnisberichten und einem Ratgeber für Menschen, die ebenfalls weite Wege wandern wollen. Frau Türmer, wenn man in den Büchern liest oder sich durch den Blog klickt, mich packt das schnell das Fernweh. Man hat auch vom inneren Auge tolle Bilder durch die Alpen wandern, durch die USA, tolle Panoramaausblicke, Natur, frische Luft, blauer Himmel und so. Aber das ist jetzt vermutlich möglicherweise dann doch nur die positive, romantische Seite. Bei welcher Situation haben Sie das letzte Mal gedacht, ach, jetzt zu Hause auf dem Sofa wäre auch schön?
Also das denkt man tatsächlich manchmal, weil es geht sehr schnell wieder vorbei. Also ich habe eigentlich noch nie ernsthaft überlegt, eine Tour abzubrechen. Es gab mal eine Tour, wo ich gedacht habe, mal abzukürzen, aber abbrechen wollte ich noch nie, weil ich meine, ich mache das jetzt schon so lange. Ich weiß, dass diese Lowlights, also diese schlimmen Momente, das ist halt Teil einer Tour. Also man ist es nicht, wann geht irgendwas schief, sondern es ist nur die Frage, wann und wie oft geht was schief, ne? Und ich weiß, genauso wie das halt passiert, geht es auch wieder aufwärts. Also das ist einfach eine Erfahrung, das heißt, so eine Durchstrecke muss man dann durch, ne?
Okay, gibt es sowas wie gute und schlechte Touren? Und was macht eine Tour zu einer guten Tour so?
Also ich sage aber, es gibt eigentlich kein schlechtes Land oder keine schlechte Tour, aber es gibt nur die falschen Erwartungen. Also ich war auch schon mal von Touren enttäuscht, aber das war dann eher, weil ich mir das halt anders vorgestellt hatte, als es tatsächlich ist. Erste goldene Regel für mich ist, man muss mindestens zum Beispiel 2 Wochen an dem Land bleiben, weil oft ist so ein Frust über eine Tour einfach damit verbunden, dass man sich in dem Land nicht auskennt, die Sprache nicht versteht oder nicht weiß, wie man so einfache Sachen macht und dann fühlt man sich irgendwie schlecht, obwohl das sich gibt, wenn man eben so die Tricks und Kniffe eben raus hat. Das heißt, man muss der Sache immer schon mal 2 Wochen Zeit geben, ne? Und vor allen Dingen halt auch dann die richtige Erwartungshaltung haben und sich nicht immer vorstellen, dass es so ist wie in der wunderbaren Outdoor-Werbung, dass immer die Sonne scheint und da frisch gewaschene Menschen in sauberen Klamotten durch die Gegend marschieren. Ne?
Falsche Erwartungshaltung wirken Sie ja entgegen, indem Sie, glaube ich, Ihre Touren sehr akribisch im Voraus auch planen.
Ja, das empfinde ich auch als sehr befreiend. Also ich kriege immer zu, Mensch, wenn du da so viel planst, das ist ja, bist ja total festgelegt und weißt ja schon alles bis aufs i-Tüpfelchen. Ja, das hat aber den Vorteil, dass ich mir unterwegs keinen Kopf machen muss. Ich will ja wandern, um die Gedanken freischweifen zu lassen. Das heißt, ich muss mir jetzt nicht noch ständig überlegen, Mensch, wo kriege ich das nächste Essen her, wo ist jetzt irgendwie ein Hotel, habe ich alles vorher geklärt. Das heißt, ich kann mich voll auf das Wandern konzentrieren oder eben auf das frei im Kopf werden. Und die Planung, ich halte mich da jetzt nicht sklavisch dran, aber ich kann dann immer gucken, aha, wenn mir jetzt Essen ausgeht, da und da gibt es einen Laden oder der hat dann und dann offen. Und das empfinde ich eben nicht als einengend, sondern als sehr befreiend, weil es verschiedene Optionen aufzeigt.
Okay, auf diesen langen Strecken, also Sie lassen die Gedanken auch frei wandern, aber Sie sind ja wirklich sehr lange unterwegs. Wird es da nicht auch mal auch langweilig?
Überhaupt nicht. Also ich sage mal, ich mache nichts unter 1000 Kilometer. Also drunter ist es eher so ein kleiner Urlaubsausflug und eine ernstzunehmende Wanderung beginnt erst bei 1000 Kilometer aufwärts. Und langweilig überhaupt nicht, weil ich ja auch unterwegs viel Gedankenfutter zu mir nehme. Meistens in Form von Podcasts, Hörbüchern oder ich telefoniere auch sehr viel. Ich bin ja der einzige Mensch, den meine Freunde jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang anrufen können. Ich habe ja immer Zeit zum Plaudern, ne? Und da musste ich schon so diverse Liebeskummer-Tröstungen machen oder bei Jobproblemen helfen. Also das ist langweilig ist mir da nie. Und wie gesagt, Anregungen kommen halt viel durch Hörbücher und Podcasts. Ich habe ja alle Zeit der Welt, das anzuhören. Und das finde ich immer ganz klasse, also mich da meinen Hobbys da hingeben zu können.
Ja, toll. Sie haben auch, glaube ich, angefangen. Die erste ganz große Langstreckenwanderung war der Pacific Crest Trail, die USA von unten nach oben oder von oben nach unten, je nachdem, glaube ich, wo man anfängt, von Mexiko nach Kanada. In den USA gibt es 3 dieser sehr langen Trails. Sind das so die Highlights beim Thema Langstreckenwandern?
Ja und nein. Die 3 Trails, die heißen die dreifache Krone, die Triple Crown. Das ist der Pacific Crest Trail, der Continental Divide Trail und der Appalachian Trail. Und die sind jetzt, also nicht zuletzt durch mein Buch, aber es gibt auch englischsprachige Bücher da über diese drei Trails, sind so ein bisschen so ein Sehnsuchtsort für europäische Wanderer geworden, weil man da halt so monatelang durch die Wildnis läuft und halt auch eine ganz tolle Trail-Community hat, also Mitwanderer und Trail Angel, die einem da helfen. Also es ist schon eine ganz tolle Atmosphäre und wirklich was ganz Besonderes. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das die besten Touren sind. Das sind, also mir ist es ich bin mittlerweile in Europa sogar noch mehr gelaufen als in den USA. Mhm. Also in den USA bin ich knapp 20.000 Kilometer und mindestens nochmal genauso viel in Europa. Und ich finde, es ist einfach anders, aber nicht besser oder schlechter, ob man jetzt in den USA oder Europa läuft. Ne? In den USA zum Beispiel ist eigentlich völlig egal, wenn ich jetzt von Mexiko nach Kanada laufe. Das Essen ist immer dasselbe. Das sind immer irgendwie amerikanisches Fastfood. Und die Leute sprechen alle dieselbe Sprache und Kultur, weil sie da wenig finden. Dafür halt sehr viel Natur. Und da fehlt so ein bisschen, man lernt von dem Land relativ wenig kennen. Während wenn ich jetzt hier in Europa vom südlichsten zum nördlichsten Punkt, also Tarifa in Spanien zum Nordkap laufe, das ist eine ähnlich lange Strecke, da habe ich aber 10 verschiedene Sprachen, 10 verschiedene Kulturen. Das Essen ändert sich von Rotwein und Tapas zu getrocknetem Rentierfleisch und Wasser, Quellwasser. Also es ist einfach ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist einfach total bereichernd. Auch wenn ich jetzt nicht so viel Wildnis habe in Europa, dafür habe ich diesen kulturellen und geschichtlichen Aspekt. Und das finde ich mindestens genauso spannend.
Okay, ja, das okay, einleuchtende Unterschiede. An anderer glaube ich ja, in Europa ist Zelten oder Wildcampen nicht immer gern gesehen, manchmal sogar verboten. Wie gehen Sie damit um?
Das ist jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Also man kann davon ausgehen, dass es in fast allen europäischen Ländern im Prinzip verboten ist. Mhm. Also Ausnahme ist dann nur Skandinavien, wo es das Jedermannsrecht gibt. Ja. Und ich finde das auch, um das mal vorwegzuschicken, ich finde das auch sehr gut, dass es verboten ist, weil sonst jeder Mensch da mit seinem großen Campingmobil dahin fahren würde und die Natur zerstören. So, also rein theoretisch, rein rechtlich gesehen ist es verboten, aber die Erfahrung zeigt mir jetzt nach über 10 Jahren, es ist praktischerweise überhaupt kein Problem. Hm. Wenn man sich also an 3 Regeln hält, nämlich es zählt erst beim Dunkelwerden, also bei Sonnenuntergang aufbauen und bei Sonnenaufgang wieder weg sein, natürlich auf gar keinen Fall Müll hinterlassen und noch viel weniger ein Feuer anzünden.
Okay.
So, wenn man sich da dran hält und da diskret vorgeht, gibt's auch keine Probleme. Ich werde ganz, ganz selten erwischt und die wenigen Male, wo ich sozusagen entdeckt worden bin, hat sich überhaupt niemand aufgeregt. Ich habe dann sofort gesagt, um Gottes Willen, ich bin sofort weg, wenn Sie das wollen. Und alle haben gesagt, bleiben Sie doch da, ist überhaupt kein Problem. Weil wenn der Waldbesitzer sieht, dass man da nichts hinterlässt, nichts zerstört, dann ist es auch kein Problem.
Wenn ich Ihre Touren recht überblicke, es sind ja wirklich eine ganze Menge, ist schon fast kaum mehr zu überschauen. Sie sind bisher vor allem USA, Europa, Australien gewandert. Wenn ich es richtig sehe, nicht durch Asien oder Afrika, obwohl das ja, glaube ich, vom finanziellen Aufwand für eine Tour möglicherweise noch einfacher wäre, mit weniger Mitteln zu realisieren. Warum nicht?
Also ich muss dazu sagen, ich bin Wanderin. Und Wandern ist per Definition, ich habe mich damit sehr viel beschäftigt, setzt also die Nutzung einer wanderspezifischen Infrastruktur voraus, also Wanderwege.
Okay.
So, und Wanderwege wiederum setzt voraus, dass jemand die auch erstellt und pflegt. Das setzt wiederum voraus, dass es einen gewissen Standard in diesem Land gibt. So, das kann man sich in den westlichen Ländern oder in den Industrieländern kann man sich das leisten, aber in Entwicklungsländern wie zum Beispiel in Afrika oder vielen asiatischen Ländern, die Leute haben einfach ganz andere Sorgen als Wanderwege zu erstellen. Da ist man froh, wenn man eine Straße hat. So, und ich gehe einfach ungern eine Straße. Das ist also schlecht für die Füße, auf Asphalt zu laufen, und ist einfach auch gefährlich mit Autos. Das heißt, wenn ich jetzt nicht bereit bin, auf Straßen, also auf Autostraßen zu gehen, was ich ungern mache, dann ist einfach Afrika kein gutes Wanderland, weil es dort keine Wanderstruktur, keine Wanderwege gibt. Da wäre ich auf Straßen angewiesen und das möchte ich aus besagten Gründen nicht unbedingt machen.
Frau Thürmer, wann ging das los mit Ihnen und warum ging es los mit dem Weitwandern? Wie sind Sie darauf gekommen?
Also ich bin zum Weitwandern gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Denn eigentlich bin ich, muss ich jetzt mal dazu sagen, ich bin ja gänzlich unsportlich. Also ich war auch schon immer gänzlich unsportlich. Leider können mich die Hörer jetzt ja nicht sehen. Aber also ich habe nicht nur Plattfüße und X-Beine, sondern ich habe mindestens noch 5 Kilo Übergewicht. Und in der Schule hatte ich in Sport immer eine 4. Also wenn so bei den Mannschaftssportarten die Teams ausgewählt wurden, ich war immer die als allerletzte aufgerufen wurde, weil die Leute wahrscheinlich mal vorher gesehen haben, wie ich da wie so ein nasser Sack am Reck hing oder vor mangels Gleichgewicht vom Schwebebalken gefallen bin. Also so muss man sich das vorstellen. Ne? Also ich hatte nie was mit Sport am Hut. Ich war früher richtig erfolgreich in der Unternehmenssanierung, habe also da auch im Management gearbeitet. Und das Ganze begann dann mit einem Yuppie-Urlaub in den USA. Damals war ich im Yosemite-Nationalpark, der ist ja sehr bekannt, in Kalifornien unterwegs, hatte mir da so einen schönen Urlaub gegönnt und saß da nach so einer Wanderung, also wie man das halt so macht, so 20 Kilometer jeden Tag, saß ich da mit meiner völlig überdimensionierten Ausrüstung auf einem kommerziellen Zeltplatz, natürlich schon ab 4 Uhr nachmittags, ne, weil man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann tauchten plötzlich bei Sonnenaufgang so ein paar völlig skurrile Gestalten auf. So braun gebrannt, völlig zerlumpt, ziemlich zerdreckt mit so minimalistischem Equipment. Also so gut Deutsch, ich habe die ersten Langstreckenwanderer getroffen. Ne? Und die sahen so skurril aus, dass ich da hinmarschiert bin und sagte, Mensch, sag mal, was macht ihr hier eigentlich? Wer seid ihr denn? Und die Antwort hat mir dann wirklich mein ganzes Leben verändert, weil die sagten, naja, wir laufen den Pacific Crest Trail, wir laufen von Mexiko nach Kanada. Und ich so, wie jetzt? Und hab die natürlich in ein totales Gespräch verwickelt und hab da gefragt und hin und her. Und die waren, die haben halt so eine Begeisterung ausgestrahlt, so eine Lebensfreude, dass ich total fasziniert war. Ne? Und ich konnte denen in der Nacht kaum einschlafen. Ich habe dann also 100.000 Fragen überlegt, die ich denen noch stellen will. Und als ich dann früh und dann aus meinem Zelt gekrabbelt bin, ne, weil man will ja ausschlafen, ist ja Urlaub, man gönnt sich sonst nichts, ne, waren die natürlich schon lange weg. Und das hat sich bei mir total festgesetzt. Ich dachte, oh, das will ich doch wissen, das waren ja auch ganz normale Wanderer, die sahen jetzt auch nicht immer so wahnsinnig sportlich aus. Und ich habe mich aber natürlich nicht getraut, einfach so loszulaufen, weil ich hatte einen guten Job, ich habe gut verdient. Ne? Und da musste mir das Schicksal erst, ich sage mal so schön, zwei Tritte in den Hintern geben. Also die Kurzfassung ist, ich wurde ganz unvermittelt gekündigt. Ich war in der Unternehmenssanierung und der Job war halt getan und dann bin ich halt rausgeflogen.
Da gehört das sozusagen zu.
Gehört dazu, aber hat mich trotzdem natürlich total tief erschüttert, weil jeder gute Arbeitnehmer hält sich natürlich für unersetzlich. Ich natürlich auch. Also ich war am Boden zerstört. Und dann kam gleich der nächste Schicksalsschlag hinterher, ein guter Freund von mir, der halt exakt 10 Jahre älter war als ich, auch so ein Juppie, der war Architekt, ich habe Unternehmenssanierung gemacht und der hat ganz plötzlich einen Schlaganfall erlitten. Er wurde dann sehr lange wiederbelebt im Krankenhaus, aber so lange, dass halt die Gehirnzellen abgestorben sind und der ist wieder aufgewacht, aber auf dem geistigen Niveau eines 3-Jährigen. Und ich war ja nun frisch gebackene Arbeitslose, das heißt, ich habe ihn sehr häufig besucht. Und dabei hat sich natürlich die Frage aufgedrängt, wenn dieser Mensch, der halt auch so ein Karrieremensch war wie ich, wenn der jetzt gewusst hätte, was ihm blüht, also erst in der Notaufnahme und dann eben im Pflegeheim landen würde, was hätte er wohl gemacht? Also der konnte nicht mehr sprechen, also aufgrund dieser massiven Hirnschäden. Aber ich konnte natürlich die Frage für mich beantworten. Ich musste die ja auch für mich beantworten. Und da war mir klar, also jetzt, wenn ich schon arbeitslos bin, das ist jetzt Scheitern als Chance. Das nutzt du jetzt, diesen Break, und habe dann beschlossen, meine erste Langstreckenwanderung zu machen. Ja, so kam das.
Inzwischen machen Sie das jetzt wirklich schon weit über 10 Jahre. Aber Sie sehen sich, wenn ich es recht verstehe, jetzt auch nicht als Aussteigerin.
Nein, das ist mir ganz wichtig. Also 2004 war meine erste Langstreckenwanderung. Ich habe dann nochmal 2 Jahre gearbeitet, aber seit 2007 bin ich dauerhaft unterwegs. Und es ist mir tatsächlich wichtig, ich bin eine Umsteigerin, keine Aussteigerin, weil Aussteigen beinhaltet ja quasi, dass man mit seinem früheren Leben unzufrieden war oder unzufrieden ist oder von was wegläuft. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Mir hat mein Job wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war sehr, sehr anstrengend, aber es war auch eine ganz tolle Zeit. Ich möchte die überhaupt nicht missen. Aber ich habe wirklich gedacht, mein Gott, das Leben ist halt kurz. Das Schicksal meines Freundes hat mir gezeigt, dass man nichts planen kann. Wenn man also einen Traum hat, dann muss man den jetzt umsetzen, weil nichts und niemand kann einem garantieren, dass das in 10 oder 15 Jahren noch der Fall sein wird. Naja, und so habe ich gesagt, okay, Karriere habe ich jetzt gemacht, jetzt weiß ich, wie es geht. Habe den finanziellen Grundstock gelegt, dass ich auch wandern gehen kann und seitdem bin ich jetzt halt zu Fuß unterwegs.
Okay. In Ihrem aktuellen Buch, da fassen Sie, finde ich, sehr schön oder sehr bemerkenswert die Vorzüge und die positiven Effekte des Weitwanderns zusammen in 2 Sätzen. Ich würde sie kurz vorlesen, 3 sind sogar. Es wird Ihnen Zukunftsängste nehmen und dafür Selbstvertrauen und Freiheit schenken. Es wird sogar Ihre Werte und Einstellungen verändern. Vor allem aber wird es eines bewirken, es wird Sie zu einem glücklicheren Menschen machen. Wie funktioniert das? Warum wirkt Weitwandern so?
Also alleine über diese positiven Aspekte könnte ich ja 2 Stunden erzählen. Ich nehme jetzt mal den wichtigsten Aspekt raus und versuche den mal plakativ runterzubrechen. Das ist nämlich die Senkung der Glücksschwelle. Also wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, ich bin ja nun gerade mit 5 Kilo Gepäck unterwegs und das wirklich über Monate hinweg. Also alles, was ich brauche, wovon ich wirklich gut leben kann, wiegt gerade mal 5 Kilo und passt in einen winzigen Rucksack. So, wenn man sich so sehr reduziert und weiß, wie wenig man da eigentlich braucht, das nimmt halt diese Zukunftsängste, also man weiß, irgendwie geht's immer. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber, ich reduziere mich dadurch ja auf die totalen Grundbedürfnisse. Und wenn dann irgendwas noch so klitzekleines passiert, was über diese Grundbedürfnisse hinausgeht, also wie zum Beispiel eine Woche Wüste, nicht waschen, nicht duschen, immer nur dünne Isomatte, immer nur unbequem im Zelt. Und dann komme ich in die Stadt. Und da kann ich ins Hotel gehen mit einer weichen Matratze, mit einer warmen Dusche, wo ich also mich 10 Minuten drunter stellen kann. Und ich kann da essen gehen im Restaurant, kann frisches Obst und Gemüse kaufen. Wissen Sie, das ist einfach so ein Glücksgefühl. Das würde im normalen Leben, würde keiner ein Wort darüber verschwenden, dass er in einem Bett schläft, in einer Matratze. Für mich ist das einfach totales Glücksgefühl, weil das habe ich sonst nicht. Oder eine Dusche. Eine Dusche kann wie, also ich stehe dann wirklich singend und pfeife in der Dusche, weil das so ein tolles Gefühl ist. Und das ist das, was einem glücklich macht, dass man Sachen, denen man vorher im Anführungsstrichen im normalen Leben keine Aufmerksamkeit geschenkt hat, da sieht man plötzlich, wie toll das eigentlich ist. Und da machen einen die kleinsten Sachen einfach schon glücklich.
Frau Thürmer, Sie haben nach dem Weitwandern auch noch sozusagen draufgesattelt, das Langstreckenpaddeln und das Langstreckenradeln für sich entdeckt. Haben Sie irgendwann eine neue Herausforderung gesucht und gebraucht?
Nee, das war eigentlich eine wieder sehr rationale Überlegung. Ich bin ja eigentlich gelernte Geschäftsfrau und habe ja früher dann Businesspläne für die Unternehmen geschrieben, die ich saniert habe. Und da ist eine der ersten Regeln, die Sie lernen, nie als Unternehmer nie alles auf einen Lieferanten oder einen Kunden zu setzen, weil wenn der Probleme hat, ne, dann gehen Sie sozusagen mit in den Untergang. So, und mir ist halt irgendwann mal gedämmert, wenn ich jetzt alles auf das Langstreckenwandern setze und ich aus irgendwelchen Gründen, ich spinne mal verstauchter Knöchel oder Verschleißerschaden oder sonst was, dann ist quasi vorbei mit dem Outdoor-Leben. Und deswegen habe ich sehr früh begonnen, mich in Anführungsstrichen zu diversifizieren, nämlich mit dem Radfahren und dem Paddeln, um also A, Langeweile vorzubeugen, die aber nie gekommen ist, aber vor allen Dingen bei gesundheitlichen Problemen Ausweichmöglichkeiten zu haben. Und das habe ich tatsächlich auch mal gebraucht. Da hatte ich eine sehr lange Fahrradtour gemacht und wollte im Anschluss eigentlich wandern gehen. Das hat aber nicht geklappt, weil ich dann, kaum war ich zu Hause, ich wollte eigentlich nur Ausrüstungswechsel machen, bin ich mit Schwung die Treppe runtergegangen, ausgerutscht und habe mir wirklich das Knie verrenkt. Also war ganz furchtbar. Und da war klar, wandern ist jetzt ganz bestimmt nicht, aber paddeln ging ja. Okay. Sitze ich ja, muss ich das Knie nicht belasten. Und bin dann einfach mal schwuppdiwupp anderthalb Monate lang durch Schweden gepaddelt. War eine tolle Tour und das konnte ich eben machen, weil alles schon da war, die ganze Ausrüstung, die Tour hatte ich sozusagen schon mal auf Halde gelegt. Und das ist mir wichtig, dass ich immer Ausweichmöglichkeiten habe.
Jetzt, weil Sie die Businessfrau ansprechen, logistisch stelle ich mir das dann aber doch einen großen Unterschied vor. Beim Paddeln, Radfahren, also mit 5,5 Kilo kommen Sie da schwerlich hin.
Nein, also es kommt bei glücklicherweise ja beim Radfahren und beim Paddeln nicht so sehr aufs Gewicht an. Ich bin aber auch beim Radfahren ultraleicht unterwegs. Ich habe nur 2 Taschen hinten, also ich habe keine Frontrider, sondern nur diese Backrider, weil ich da auch so wenig dabei habe. Allerdings, das Kochen wird ein bisschen aufgenordet. Da habe ich dann einen Benzinkocher und da gibt es dann auch gerne mal ein 3-Gänge-Menü zum Abendessen. Also ich koche wirklich wahnsinnig gerne. Und beim Paddeln ist es ja noch einfacher, da trägt das Boot ja alles. Allerdings ist es logistisch insofern auch schwierig, um es mal auf den Punkt zu bringen, beim Paddeln, solange man in dem Boot drin sitzt, ist Paddeln das Schönste auf der Welt, weil man muss gut wie nichts tun. Aber wehe dem, man kommt im Boot nicht mehr weiter, muss das Boot irgendwo hintragen oder hinverfrachten. Das ist dann die Hölle. Also mein Boot, ich habe ein Faltboot, wiegt 23 Kilo, das können Sie kaum mehr auf dem Rücken tragen und ist auch noch 5 Meter lang, also das umzutragen, das ist also der Wahnsinn. Und so hat aber halt alles seine Vor- und Nachteile. Ne?
Sie leben jetzt seit über 12, 13 Jahren als Langstreckenwanderin. Körperlich stelle ich mir das dann auch fordernd vor. Wird das mit den Jahren schwieriger, anstrengender?
Nein, überhaupt nicht. Also ich sage aber wirklich, jeder kann Langstrecken wandern. Also zum Langstrecken brauchen Sie nicht viel, da müssen Sie so einen Fuß von anderen setzen können. Und man muss da auch wirklich überhaupt nicht sportlich sein. Also Sie haben eingangs erzählt, mir blieb ja schon fast die Spucke weg vor Bewunderung. Sie sagten, Sie sind 5 Kilometer gewandert in weniger als einer Stunde. Also ich würde das nicht so schnell schaffen, ne?
Ja, aber wenn es länger wird, dann nimmt die Zeit bei mir auch deutlich zu. Das geht nur, weil es nur 5 Kilometer sind.
Aber deswegen muss ich dazu sagen, ich laufe also maximal 4 Stundenkilometer, eher weniger. Langstreckenwandern, das macht man nicht über Geschwindigkeit, sondern über Zeit. Ich zelte ja wild, das heißt, ich will sowieso nicht vor Sonnenuntergang fertig sein und muss bei Sonnenaufgang ja schon wieder los. Das heißt, ich dödel da so wirklich ganz gemütlich durch die Gegend, ne? Mach ganz viel Pause und schaffe trotzdem meine 35 Kilometer jeden Tag über die Zeit eben. Also das ist nicht wirklich wahnsinnig fordernd. Also außer es geht mal ein bisschen viel berghoch, dann ist es ein bisschen anstrengend.
Okay, also was man lange machen kann, aber trotzdem können Sie sich vorstellen, dass Sie irgendwann sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr. Irgendwann die Nase voll haben vom Outdoor-Leben?
Nö, also das ist ehrlich gesagt nicht abzusehen, zumal ich ja immer auf Radeln oder Paddeln diversifizieren kann. Und mein großes Vorbild, das ist ein amerikanischer Wanderfreund von mir, Dale Sanders, der ist den Appalachian Trail, das sind 3.500 Kilometer und wirklich ständig bergauf, bergab, als ältester Wanderer in einer Saison gegangen, als er, halten Sie sich fest, 82 Jahre alt war. So gesehen habe ich jetzt noch 30 gute Wanderjahre vor mir, ne? Also es ist kein Ende in Sicht.
Okay, also schauen wir nicht so weit voraus, mehr 30 Jahre, sondern nur ein Stück. Auch dieses Jahr wird wegen Corona vieles vermutlich noch schwierig sein, was Reisebeschränkungen angeht, aber auch was Veranstaltungen, Sie machen ja auch Lesungen oder Vorträge, angeht. Wie weit planen Sie oder was planen Sie gerade konkret?
Also konkret plane ich tatsächlich meine nächste Tour, wovon das jetzt sehr schwierig ist, weil ja keiner so richtig weiß, wann ich jetzt wohin kann. Das mein großes Glück ist, dass je länger ich unterwegs bin, desto mehr Ideen habe ich. Also ich könnte jetzt aus dem Stand heraus die nächsten 5 Jahre mit meinen Tourenideen bespielen. Und da ich nicht so genau weiß, welches Land mich jetzt wann wie reinlässt, plane ich jetzt einfach mehrere Touren alternativ. Ich bin ja jetzt im letzten Jahr in Görlitz, also an der deutsch-polnischen Grenze, gestartet und bin dann bis Sizilien gewandert. Und mein voraussichtlich funktionierender Plan ist, dass ich wieder in Görlitz starte, aber diesmal gen Norden laufe, nach Finnland, an die Spitze des Botnischen Meerbusens. Und das plane ich jetzt gerade. Und dazu natürlich noch diverse Alternativen, falls mich irgendwie ein Land jetzt mal nicht reinlassen soll oder es irgendwie nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, habe ich noch diverse Alternativen dann sozusagen in petto.
Okay. Welche Touren schweben Ihnen ganz prinzipiell noch vor? Also wo wollen Sie unbedingt noch hin und wo wollen Sie nie wieder hin?
Also es gibt nichts, wo ich jetzt nie wieder hin will. Wo ich jetzt tatsächlich als nächstes wieder hin wollte in diesem Jahr, das wird aber wahrscheinlich Corona-bedingt nicht funktionieren. Das ist, ich wollte seit vielen Jahren mal wieder nach USA. Ich habe ja den Anfang meiner Wanderzeit in den 10er-Jahren habe ich in den USA verbracht. Das hat auch was mit dem Devisenkurs zu tun. Damals war der Euro ganz stark und der Dollar sehr schwach. Das war sehr preisgünstig, dann hat das gedreht. Deswegen bin ich jetzt in Europa unterwegs. Und jetzt möchte ich mal wieder nach USA. Und was als nächstes neues Land jetzt dran ist, das ist, ich möchte nach Japan. Auch dort gibt es Langstreckenwanderwege. Ich war schon mit dem Fahrrad ein Vierteljahr in Japan. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und da will ich jetzt mal wieder wandernd hin.
Auf was freuen Sie sich vor einer Tour am meisten?
Endlich wieder draußen sein und mir um nichts mehr Sorgen machen zu müssen. Weil wenn ich einmal losgewandert bin, ich habe ja alles vorher geplant, dass dann wie so ein Uhrwerk das dann abläuft. Also ich muss mich nur sozusagen den Ausgangspunkt befördern mit meiner entsprechenden Vorbereitung. Da weiß ich, jetzt rattert das quasi so los und die nächsten 4 Monate habe ich eigentlich keine großen Sorgen. Darauf freue ich mich total. Diese Freiheit halt unterwegs, um mir um nichts Gedanken machen zu müssen, außer halt jeden Tag laufen.
Und auf was freuen Sie sich am meisten beim Zurückkommen?
Oh, also da freue ich mich am meisten auf das Essen. Also alleine ein Discount-Supermarkt versetzt mich ja schon in totale Begeisterung. Also wenn ich jetzt hier irgendwie einkaufen gehen kann und da gibt es frisches Obst und frisches Gemüse, es gibt Joghurt, Milchprodukte, das ist einfach toll. Und dann kann ich ja hemmungslos hier kochen. Also ich koche wirklich jeden Tag 2-mal, wenn ich hier bin und versuche immer neue Rezepte auszuprobieren. Also Essen ist das Tollste, was ich, wenn ich dann wieder da bin. Ans Essen denke ich sowohl unterwegs als auch hier eigentlich am meisten.
Wenn jemand, der uns zugehört hat und sagt, ach, das klingt alles so wunderbar, das will ich auch, was ist ein guter Einstieg ins Langstreckenwandern?
Meinen Sie jetzt ein Tour oder Buch? Weil Buch würde ich natürlich mein letztes Buch Weite Wege Wandern empfehlen. Wenn Sie jetzt eine Tour meinen, ist tatsächlich meine liebste Weitwanderung in Deutschland, liegt tatsächlich in Ihrem Sendegebiet. Das ist nämlich der Alpsteig, der Schwäbische Alb Hauptwanderweg HW1, der Schwäbische Alb Nordrandweg. Das ist, in Deutschland gibt es viele tolle Wanderwege, aber das ist der, der mir persönlich am meisten gefallen hat. Also A, weil das hat gefühlt die höchste Burgen- und Schlösserdichte in ganz Deutschland. Und die Ausblicke von der Schwäbischen Alb runter, das ist einfach großartig. Also das ist tatsächlich mein liebster deutscher Wanderweg, Schwäbische Alb-Nordrandweg.
Die Langstreckenwanderin Christine Thürmer war heute zu Gast in SWR2 Tandem. Weitwandern, Langstreckenwandern, ein weites Feld tatsächlich auch, das wir hier wirklich nur anreißen konnten, wenn Sie mehr über das Langstreckenwandern im Allgemeinen wissen möchten oder die Wanderung von Frau Thürmer im Speziellen oder wenn Sie Tipps brauchen für eigene Wanderungen. Christine Thürmer hat 3 Bücher zum Thema geschrieben. Das aktuelle Buch heißt Weite Wege wandern, ist wie die anderen beiden auch erschienen im Malik Verlag und sie hat einen Internetblog. Wenn Sie einfach in eine Suchmaschine eingeben, Christine on the Big Trip, Christine on the Big Trip. Und sie postet auch bei ihren Unternehmungen, bei ihren Wanderungen täglich in sozialen Medien, wenn Sie da einfach nach Christine Thürmer suchen, Thürmer mit TH. Frau Thürmer, danke Ihnen sehr. Alles Gute bei Ihren weiteren Wanderungen.
Happy Trails in diesem Sinne. Alles Gute. Tschüss.
Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, Technik Rudyard Hasel. Ich bin Martin Gramm. Ich empfehle die Buchkritik lesenswert gleich im Anschluss. Da geht es heute um das Ende des Geldes, wie wir es kennen. Schönen Radioabend mit SWR2.